SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Roman. Das ist, glaube ich, der zweite von Tonio Schachinger, der, interessante Verbindung, in Indien geboren wurde und in Wien aufgewachsen ist. Echtzeitalter heißt sein Buch, das im Rowohlt Verlag erschienen ist und auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August steht. Christoph Schröder, der Schauplatz dieses Romans ist ein traditionsreiches Internat in Wien. Können Sie mal beschreiben, wie diese Anlage im Roman beschrieben wird?
Ja, also dieses Halbinternat, wie es heißt, heißt im Roman Marianum, hat aber ein sehr reales Vorbild, nämlich das Theresianum in Wien, das Tonio Schachinger selbst auch als Schüler besucht hat. Durchaus eine Schule mit einem gewissen elitären Anspruch, auch eine Schule, auf der relativ reiche Kinder ihre Schullaufbahn absolvieren, aber immer noch eine staatliche Schule. Das merkt man vor allen Dingen auch an den Lehrern, die sozusagen sehr heterogen sind, auch in dem, wie sie auftreten. Und diese Schule wird gleich auf den ersten Seiten beschrieben als ein sehr, sehr schönes Gelände mitten in der Stadt mit Sportplätzen und sehr schönen Klassenräumen und so weiter. Aber der Erzähler merkt auch sofort, drumherum ist ein hoher Zaun. Ja, weil nämlich man während der Schulzeit dort tatsächlich gefangen ist. Man ist an der Pforte, man muss sich anmelden, man muss sich abmelden und so weiter. Also es ist sozusagen ein Gelände, das, wenn man es besichtigt, und die Eltern besichtigen es ja und gucken, geben wir unser Kind dorthin, den Schein vorspiegelt, hier geht es sehr freiheitlich zu und vielleicht möglicherweise auch recht liberal. Und dann merkt man aber, wenn man drin ist, man ist eingesperrt, und so ganz und gar liberal geht es dann doch nicht zu, sondern vielleicht so, wie es halt, ich kenne Wien nicht allzu gut, aber wie es vielleicht in Wien auch gerade zugeht. Also die sehr verehrte Wiener Kollegin Daniela Striegel hat geschrieben, dass dieser Roman und diese Schule ein perfektes Abbild der Wiener Gesellschaft auch ist. Und es gibt auch da irgendwann einen sehr interessanten Satz, wo es dann heißt, Wien ist eine Stadt, die davon geprägt ist, dass lauter Wahnsinnige sehr, sehr normal sich darstellen.
Ja, das trifft wahrscheinlich auch auf den Klassenlehrer Dolina zu, über den wir wahrscheinlich nachher auch etwas genauer sprechen. Und um die eisernen Prinzipien dieses Klassenlehrers Dolina befasst sich nun auch die folgende Lesepassage aus Schachingers Echtzeitalter, die nun Klaus Köhler vorträgt. Bitte sehr.
Die drei goldenen Regeln, nach denen er seine Klassenlektüre auswählt, lauten: nichts aus dem 20. Jahrhundert, keine Übersetzungen und nichts, was nicht als Reklamheft erhältlich ist. Bricht er selbst diese Regeln, wie für den Tod in Venedig, den es nur als Fischertaschenbuch gibt, oder für die Übersetzungen von Jane Austen, Pushkin oder Federico García Lorca, kann eine besondere biografisch begründete Vorliebe für die Themen des Textes oder seinen Autor vermutet werden. Franz Innerhofers Schöne Tage und Felix Mitterers Kein Platz für Idioten stehen unter dem größten Druck, ihren Platz im Kanon zu rechtfertigen. Beide sind nach 1945 geschrieben worden, eine Ausnahmestellung, die sie mit nur zwei anderen Büchern teilen: Bernhards Heldenplatz und Hochwelders Das heilige Experiment. Mit jedem dieser Texte möchte der Dolina seinen Schülern etwas sagen, und je mehr seiner Regeln er zu brechen bereit ist, desto wichtiger ist es ihm. Mit Innerhofer und Mitterer möchte der Sohn Kärntner Bauern seinen verwöhnten Wiener Schülern zeigen, welcher Brutalität er selbst als Kind am Land ausgesetzt war, aber auch den Stolz, den er spürt, dass die tiefste und grausamste Provinz in Österreich die größte Literatur hervorgebracht hat. Hochwälder soll sie lehren, dass es noch ein zweites Österreich im Verborgenen gibt, einen Kanon der Unmodernen, Konservativen, und Bernhard, dass man auf Hass und Verachtung mit Hass und Verachtung antworten muss. Trotz ihrer thematischen Verdienste reichen die Genannten natürlich nicht an die wirklich Wichtigen heran, an Schiller und Lessing, Stifter und Grillparzer. Der Autor ist, mag es auch überall sonst anders sein, beim Dolina größer als sein Werk. Oder anders gesagt, Werke sind groß, wenn sie von großen Autoren stammen. Und groß waren Autoren, bevor sie anfingen, die Sprache kaputt schlagen zu wollen, vor Büchner. Der Dolinar lebt in der Vorstellung, es sei für Menschen, deren Eltern es sich leisten können, 600 Euro Schulgeld pro Monat zu zahlen, wichtig, einen Mörike, einen de la Motte Fouquet und einen Anzengruber gelesen zu haben, nicht um daraus etwas mitzunehmen, wie man es neuerdings ausdrückt, sondern um sagen zu können, man kenne es, um es einzuordnen. Ja, ja, Anzengruber, Sozialdrama, das vierte Gebot. Und das ist im Grunde auch, was er nach 8 Jahren extensiver Klassenlektüre bei seinen Schülern erreicht, nach endlosen Stunden, in denen sie sich durch Stifter oder Thomas Mann gequält haben, abgeprüft und fertig gemacht wurden. Dass sie sagen können, ja, Kabale und Liebe, habe ich gelesen, und Kabale heißt in etwa das gleiche wie Intrige. Er will höhere Söhne und seit 2002 auch höhere Töchter für die Salons ausbilden, in denen Kapital und Kultur aufeinandertreffen, um über Kleist oder E.T.A. Hoffmann zu debattieren, und weiß in Wahrheit selbst, dass die vermögende Klasse sich nur noch sehr marginal für Kunst interessiert und wenn, dann für Malerei oder Film oder Architektur, für Kunstrichtungen, bei denen Geld einen Vorteil verschafft, aber niemals für Literatur.
Klaus Köhler las aus dem Roman Echtzeitalter von Tonio Schachinger, erschien im Rowohlt Verlag. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Frau Suchitra Waller, mal abgesehen von der Campusgeschichte, geht es in dem Roman zunehmend um eine Art Parallelwelt, in der Schachingers Protagonist Till dann auch abtaucht. Es geht um Computerspiele und ich habe mich zeitweilig bei der Lektüre gefragt, muss ich überhaupt etwas von diesen Computerspielen verstehen, um den Ausführungen folgen zu können? Wie ist es Ihnen bei der Lektüre ergangen?
Ich habe mich das nicht gefragt, weil ich von Computerspielen gar nichts verstehe und dachte, ich lese jetzt einfach mal, was er schreibt. Und er führt einen da ja auch ein, wobei mir das auch an Stellen zu viel wurde. Aber um was es ihm eigentlich, glaube ich, geht, wir haben jetzt die Stelle gehört mit diesen ganzen Literaturbeispielen, dass das eben die Welt ist, in die sich die Hauptfigur, also Till, versenkt. Und seine Mutter möchte ihn natürlich immer dahin bringen, wie der Lehrer auch, Bücher zu lesen, weil das die bessere Freizeitbeschäftigung sei. Und er zeigt eigentlich mit dieser Parallel Welt, in der er sich befindet, dass es vielleicht eine ähnliche Art des Eskapismus ist und genau so ein nicht echtes Leben, weil ich glaube, das ist das eigentliche Thema so ein bisschen, was ist das Echte, was das Fiktive in diesem Roman, deswegen auch der Titel. Ich habe es mich nicht gefragt, aber man hätte sich es fragen können, ob man da Spezialist sein muss, weil es wirklich großen Teil einnimmt.
Robert Winkels, es gibt ja so ein Grundsatzthema in diesem Roman. Und zwar der Erzähler macht sich, wir haben das ja auch in der Passage gehört, über den Bildungsdünkel des Internats lustig. Kurioserweise liest sich jetzt Schachingers Prosa selbst eher, sagen wir mal, gediegen bürgerlich. Also es ist klassisch irgendwie erzählt. Ist das ein Widerspruch?
Nein, am Ende würde ich sagen, das Buch löst völlig ein, was Herr Dolinar will, der Deutschlehrer mit den repressiven Mitteln, wenn ich es ganz krass als Antwort geben sollte. Der Dolinar fällt sozusagen schon raus aus dem ganzen System. Ja? Also wir haben ja eben gehört, der ist ein Kärntner Bauer und der würde sich diese Schule nie erlauben können. Während ansonsten die anderen Lehrer ja auch mit, weiß ich nicht, irgendwie mit ihrer Physik und ihrer Mathematik und so und ihrem Instrumentenraum beschäftigt sind und so, ist er die totale Ausnahme und er hat eine strenge und eine repressive Qualität, wie man sie im Grunde aus Internatsromanen vom Anfang des 20. oder 19. Jahrhunderts kennen würde. Ich bin sicher, die gibt's in Wien nicht mehr, die wird's auch nicht mehr geben. Es gibt auch solche Curricula nicht, die das zulassen. Das ist ja wie eine Karikatur. Ich finde in dem Fall eine gelungene Karikatur, der einfach diesen Kanon, sofern er schon bei Reklam sozusagen festgehalten ist, in Gelb, nur dann nimmt, aber natürlich die österreichische Literatur im Wesentlichen. Und im Zentrum steht jetzt Brigitta, eine Novelle von Adalbert Stifter, die jetzt nachzuerzählen völlig in eine 19. Jahrhundert und da schon imaginierte Traumwelt sozusagen des Adels und des guten Mädchens, das hässlich ist, aber herzensgut und die am Ende sozusagen den Adligen heiratet. Und das ist im Grunde sozusagen dieses österreichische Monarchieprinzip als tief verwurzelt wird in diesem Dolinar nochmal diktatorisch. Und der kriegt halt diesen diktatorischen Raum von ihm auch zugeordnet. So viel Macht hat kein Lehrer. Der kann ja auch die Eltern beliebig abservieren, der kann den Direktor beliebig abservieren. Die gibt alle Regeln vor. Der wird sozusagen wie ein Diktator aufgebaut und der Junge arbeitet sich daran ab. Er ist dauernd auf der Flucht. Es gibt wahnsinnig lustige Szenen, finde ich, wenn die diese Reklambücher nicht haben, und zwar zum dritten Mal nicht haben, und dann über die Mauer klettern und in eine Buchhandlung, die ich auch noch kenne, sozusagen rasen von da aus. Wir kennen ja vielleicht alle, das Theresianum ist direkt neben dem ORF auf der Argentinerstraße. Also was kennt man denn? Rasen die zum Schwarzenbergplatz in eine Buchhandlung. Und am Ende finden sie zwar einen kommentierten Text, den sie suchen, aber von Suhrkamp. Das geht überhaupt nicht. Fluchen, schmeißen das weg und rasen wieder zurück. Ja. Und dann lässt das zu Hause liegen. Also das ist schon Slapstick zwischendurch. Karikatur dessen, was man mit, ich bin am Schillerdenkmal vorbeigekommen, als ich hier hingekommen bin, was man mit deutschen Klassikern oder deutschsprachigen Klassikern so anrichten kann. Das Computerspiel selber, ich finde, das ist nicht so ausführlich. Er hat selber auch zugegeben, er hat selber keine Ahnung davon und hat sich da sozusagen ein bisschen reingefext, aber er ist keineswegs dieser Spieler gewesen, sondern er wollte dieses Modell haben. Und davon ist auch der Titel, ne? Das ist Echtzeitalter. Das heißt eigentlich noch nichts anderes, dass wenn er spielt, sozusagen ein Kampfspiel, dann gibt es irgendwo auf der Welt einer, der zur selben Zeit mit ihm jetzt als Gegner spielt. Also er drückt einen Knopf und der andere drückt einen Knopf. Und wer schneller ist oder den besseren Knopf drückt, hat gewonnen, vereinfacht gesagt. Das ist mit Echtzeit gemeint, was den Roman den Titel gibt. Während die Nicht-Echtzeit, denn auf einer anderen Ebene, glaube ich, des Titels, ist Brigitta von Stifter. Das ist wirklich ein versunkenes Jahrhundert. Und mit diesen beiden Sphären spielt er und bindet so die Psyche seines Helden Till in diese Konstellation ein. Und das alles ist, finde ich, ein bisschen gekonnt, ganz witzig. Man kann es gut finden. Es kriegt einen gewissen Dreh, einen Spin, der nicht schlecht ist, in die tatsächlich viel längere zweite Hälfte des Romans, als ich dachte. Ich hatte nach dem Lesen erst das Gefühl, das ist 80% Schule und dann kommen so 20% Liebschaft mit Feli und Drogen und so weiter. Tatsächlich ist das viel länger. Also dieser Teil, wenn es auf die letzten Jahre der Schule zugeht und einige Schüler sich extrem viel Freiheiten herausnehmen und das Leben erkunden und tatsächlich es zu leidenschaftlichen Liebesverhältnissen außerhalb kommt, kriegt der Roman sozusagen eine Weite, die er die ganze Zeit nicht hat, weil er so eng gestrickt ist durch diese Mauer. Der hat ja einfach nur die Mauer und die Zeitbegrenzung. Und dann kriegt er so einen Ausblick nach außen, was ich dann aber als inhaltliche Pointe wirklich gut fand. Also dass die Feli, sozusagen die Geliebte des Helden, die er immer für ungreifbar für sich hat, mit der sozusagen hat er tatsächlich ein Verhältnis, die, wie man heute sagen würde, ist ein POC. Das kommt aber nie vor. Sie ist auf jeden Fall eine Farbige. Das ist von der Familiengenealogie, die zweimal kompliziert erzählt wird, zwingend, aber es kommt nie vor. Und sie hat schwarze Locken, sie kifft, sie säuft, sie kotzt, sie macht alles besonders im Extrem. Aber was sie vor allen Dingen macht, ist, es gibt eine von allen belachte Idee, wir machen ein kleines Literaturzentrum in der Schule, also ein Literaturhaus. Und das Erste, was einem besonders blöden Blödmann einfällt, ist zu sagen, dann schreiben wir doch mal über Orte in Wien, die Geschichte geschrieben haben. Ja? Und diese Feli, die gerade genannte, schreibt jetzt über die Schule als Ort, sozusagen die Brutstätte des Faschismus in Wien, ja, mit Schuchnigg und allen möglichen Leuten, die da waren, und kriegt sofort von der Schule und der ganzen Institution den ersten Preis und ist eine Heldin der Literaturszene, sogar von den Dolina, sodass alles, was vorher aufgebaut ist, sich durch diese Zustimmung zu diesem Mädchen auf einmal für einen kurzen Moment komplett verkehrt. Und das fand ich dann schon die Erzählperspektive, nicht des Romans, ne, die daran gerühmt wird, ist die des österreichischen Adlers, der am Eingang der Schule steht oder über der Schule schwebt. Das ist der Erzähler der Geschichte von Feli, die am Ende sozusagen den Durchmarsch macht als Heldin. Auf so einer praktischen Erzählstrategieebene, finde ich, macht er seine Sache eigentlich ziemlich gut. Ohne dass ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwie was ganz Außergewöhnliches, aber er macht's gut.
Da würde ich doch schon widersprechen. Ich finde das schon sehr außergewöhnlich. Ich versuche mal so auf ein paar Dinge zu rekurrieren. Ich finde dieses Buch ganz großartig, weil es auch so witzig ist. Das Lustige an dieser Szene in der Buchhandlung ist ja unter anderem auch, da ist ja auch ganz offensichtlich, also Kakpu dabei, also ein indischstämmiger Schüler, und die fangen dann gegenseitig an, sich zu beschimpfen. Also der Inder beschimpft den Österreicher rassistisch, der andere wird dann ableistisch und der dritte wird dann sexistisch, und die Buchhändlerin, in dem Augenblick schaltet der Film um auf den Kopf der Buchhändlerin, die überhaupt nicht mehr versteht, was jetzt passiert. Aber das ist eine schöne Szene, das ist eine Nebensache. Ich glaube, was das Tolle an diesem Buch ist, und deswegen hat es auch den Verdacht des Konventionellen, es ist auf der einen Seite ein klassischer Bildungsroman, ein ganz klassischer Roman einer Herzensbildung, deswegen ist auch Feli so wichtig. Und auf der anderen Seite ist es eben genau das nicht, weil er diese virtuelle Welt dieses Spiels Age of Empire 2, das ja zum Zeitpunkt der Romanhandlung schon historisch ist, das muss man sich ja erst besorgen und so weiter, als eine gleichberechtigte Erzählebene in diesen Roman integriert. Und ich glaube auch nicht, dass Dolinar nur eine Karikatur ist, weil es geht auch sehr viel um Autoritäten. Wo suche ich mich Autoritäten? Und dieser Dolinar ist verhasst und gefürchtet, aber es wird einmal gesagt, er trifft sich regelmäßig mit Altschülern, also mit Alumni sozusagen, und die suchen ihn als Lebensratgeber. Ja, also, und all diese Sachen, und ich finde das alles sehr, sehr ambivalent gemacht, und Tonio Schachinger ist 30, es ist das zweite Buch, und man sagt ja immer, das zweite Buch sei schwierig, und wie leicht und wie toll, da so eine Bildungsgeschichte, eine Herzensbildungsgeschichte bis in die Gegenwart, bis in die Corona-Gegenwart hinein erzählt wird, ich finde das schon groß.
Deswegen sagte ich am Anfang, das Buch selber würde Herrn Dolinar gefallen haben. Ja. Auftrag Mission accomplished.
Ja, ja, ja.
Also perfekt. Ja.
So viel Harmonie auf dem Podium erlebe ich selten. Echtzeitalter, der zweite Roman von Tonio Schachinger, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank.